Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein in ihm. Ein Wundertag im Leben der Kinder Gottes und besonders ein Sonntag, wo wir diese Möglichkeit haben, unter dem Wort Gottes zu sein, sein Wort hören. Und der Psalmist ruft uns zu, lasst uns freuen und fröhlich darin sein. Diese Freude und diese Fröhlichkeit, in wem haben wir die, diese Freudigkeit? In unserem Heiland Jesus Christus. Wenn er uns nicht durch sein Erlösungswerk befreit hat, mit seinem Blut nicht gewaschen hat, dann hätten wir keine Freude. Doch, irdische Freude haben wir schon, aber vergängliche Freude. Das ist alles so vergänglich. Aber diese Freude, die wir in unserem Heiland haben, unseren Herrn, unseren Erlöser, die ist beständig, die ist fest. Und diese Freude, diese Fröhlichkeit wünsche ich mir. Es ist uns ganz klar, dass wir nicht jeden Tag oder den ganzen Tag durch die Gegend frohlocken und fröhlich durch die Gegend gehen. Natürlich, wir haben Sorgen, wir haben Aufgaben, wir haben Pflichten zu tun. Und doch in unserem Herzen, in meinem Herzen und in deinem Herzen, diese Fröhlichkeit zu bewahren, und diese Fröhlichkeit zu haben, das ist sehr schön und sehr kostbar. Eine kostbare Perligkeit, eine Kostbarkeit, die wir haben dürfen. Möge der Herr uns an diesem Tage segnen. Wirklich, dass wir diese Freude im Herrn immer aufs Neue. Es kann ja sein, dass die Freude in dir etwas tiefer oder niedriger oder schwächer geworden ist. Der Herr sagt, freut euch und seid fröhlich. Und das wollen wir tun und wollen wir auch wirklich üben. Das kommt nicht von alleine. Es ist nicht Selbstverständlichkeit. Das ist auch eine Tugend, die wir uns erbeten sollen von unserem Heiland. Und das wollen wir auch tun. Geschwister, wir haben doch einiges vom Programm, ist dazugekommen, ein Vorprogramm. Da sind Musikstücke, Lieder, die Kinder haben auch einen Beitrag. Lass uns das zur Verherrlichung unseres Herrn bringen. Ein jeder ist frei. Ich habe mir das jetzt nicht aufgeschrieben. Wie gesagt, wenn jemand rausgekommen ist, der Beitrag ist losgeworden, dann kommt bitte schnell nach vorne, bevor der andere kommt, damit wir das wirklich schnell und ja, den Segen weitergeben, den der Herr uns aufs Herz gelegt hat. Gut, lass uns jetzt nach Möglichkeit wieder aufstehen und eine Gebetsgemeinschaft machen. Amen.
Wir hatten in der Kinderstunde das Thema Noah und die Arche und dazu hatten wir dann halt noch ein passendes Lied rausgesucht, das haben wir mit den Kindern eingeübt und das wollten wir jetzt mit allen Kindern gemeinsam vortragen.
Leute dachten, bei ihm stimmt es nicht. Noah glaubte Gott und folgte ihm. Die Bösen hatten Spott und verlachten ihn. Da regnete es in Strömen. Da regnete es in Strömen. Da regnete es in Strömen. Und nur 8 Menschen fanden. Kommen 2 und 2 herzu, Giraffen, Bären und das Känguru. Noah führte alle in die Arche rein, um vor der Sintflut recht geschützt zu sein. Da regnete es in Strömen, da regnete es in Strömen, da regnete es in Strömen. Nur 8 Menschen fanden Heil. Gott sprach: Noah, steig aus der Arche aus. Die Erde ist jetzt wieder dein Zuhaus. Weil Noah für die Rettung dankbar war, baute er dem Herrn gleich einen Altar. Er dankte Gott für die Rettung. Er dankte Gott für die Rettung. Er dankte Gott für die Rettung, die er dem gibt, der an ihn glaubt. Gott sah Noahs großes Opfer an. Er Herr sagt, ich fang mit euch von vorne an. Den Bogen setz ich in die Wolke ein. Das soll stets für euch das Zeichen sein. Er rettet, die an ihn glauben. Er rettet, die an ihn glauben.
Das ist ein Lied, russisches Lied, die Gnade Gottes. Also eine Übersetzung. Vom ewigen Verderben hat mich Gnade Gottes gerettet. Sie hat mich in der Grube der Verzweiflung gefunden. Das ist noch Liebe und dass ich dem Herrn diene, das ist Gnade Gottes. Der Herr hat mich von meinen Sünden abgewaschen. Er gab mir seinen Heiligen Geist und den Glauben. Dieser Glaube leitet mich in meinem Leben. Das ist Gnade Gottes. Immer wieder danke ich Gott für seine Gnade. Ich will ihn auch für seine Gnade loben. Sie ist die Quelle der Kraft und der Lauterkeit. Eines Tages kommt das Ende aller Dinge und Gott nimmt seine Gnade von der Erde. Aber sie bleibt da, wo die Erlösten sind. Und sie wird ihnen ewig leuchten.
От погибели спасла меня милость Божия, при отчаянии нашла меня милость Божия. То, что я еще живу, что я Господу служу, это милость Божия, это милость Божия. То, что я еще живу, что я Господу служу, это милость Божия. Это милость Божия, что грехи мои усмыл. Это милость Божия, и свой Дух Святой излил. Это милость Божия, то, что вера мне дана, и ведет меня она. Это милость Божия, это милость Божия. То, что вера мне дана, и ведет меня она. Это милость Божия, это милость Божия. Благодарю эту милость Божию, и желание горю славить милость Божию, эту бездну доброты, эту силу чистоты, эту милость Божию. Эту милость Божию, эту бездну доброты, эту силу чистоты, эту милость Божию, эту милость Божию. Все однажды здесь пройдет, даже милость Божия. От земли Бог заберет свою милость Божию. Там, где место для святых, будет вечно им светить. Это милость Божия, это милость Божия. Там, где место для святых, будет вечно им светить. Это милость Божия, это милость Божия.
Ich möchte mal aus meinem Leben ein Zeugnis erzählen, was ich persönlich mit Bruder David erlebt habe. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gemerkt habt, als Eltern mit besonderen Kindern. Ja gut, eure Kinder sind noch klein. Wenn die Kinder größer werden, dann sind ja nicht alle Kinder, dass sie nichts verstehen. Die verstehen viel. Viele Kinder sind ja sehr intelligent. Sehr intelligent. Und mit den Kindern kann man sich gut unterhalten und wirklich sich gut Gemeinschaft haben. Wie ist es in der Welt? Die Beziehung zwischen Behinderten und gesunden Menschen. Das ist ein sehr, sehr interessanter Aspekt und sehr, sehr interessant zu beobachten, wie gesunde Menschen auf behinderte Menschen reagieren. Ich habe viele Beispiele. Dieses Beispiel ist mir so krass, dass ich es mit David zusammen erlebt habe. David, wer Interesse hat, wenn wir mal Zeit haben, ja? David fährt ja selbst Auto, besonders für die Jungs, die so heranwachsen. Sein Auto ist wie ein Flugzeug. Er hat dann mehrere Joysticks und was weiß ich, und der muss da lenken und tun. Das ist sehr interessant zu schauen, wie das Fahrzeug so aufgebaut ist. Und jetzt eines Tages ruft David mich an und sagt, Bruder Andreas, bei euch in der Nähe ist ein VW-Händler, ich möchte mir einen Bulli anschaffen. Ist für ihn, für die Zukunft, wenn ein Rollstuhl, Elektrorollstuhl in den Bulli reinfährt, ist einfacher. Ja, David, komm vorbei, haben einen Termin gemacht, kommt dann mit seinem Auto, sagt, komm, wir fahren mit dir, mit deinem Auto, du musst selber fahren. Fahren wir dahin, kommen wir auf diesen Parkplatz, gehen wir raus, gehen wir in diese Halle rein, wo dann diese Verkäufer sitzen, keiner da. Ruhe, ich habe dann gerufen, hallo. Hallo, kommt einer raus, ja, David steht neben mir, wir stehen beide, was kann ich für Sie tun? Ich wusste schon, was da kommt. Ich habe einfach gestanden und auf ihn geguckt. Der schaut nicht auf David, der schaut auf mich. Was kann ich für Sie tun? Ich bin still. Ich stehe und gucke auf ihn so, der Mann da war ein bisschen irritiert, auf einmal guckt auf David, was kann ich für Sie tun? David sagt, ich suche ein Auto. Der Mann, der hat immer die Sprache wahrscheinlich nicht, hat sie nicht ganz gefangen. Naja, kommen Sie bitte ins Büro, setzen wir uns hin. Der hatte schon die erste Erfahrung gemacht, dieser Mann. Jetzt sitzen wir, wieder David da, ich sitze hier. Und der spricht mich an. Welches Auto suchen Sie? Ich bin still. Der guckt wieder auf mich, sagt, welches Auto suchen Sie eigentlich? Und ich gucke auf ihn. Ich muss mir das Lachen schon verkneifen. Ich bin immer noch still. Ja, wahrscheinlich hat dieser Mensch irgendwann mal verstanden. Irgendwas stimmt ja nicht. Dreht er sich zu David, sagt er, welches Auto suchen Sie eigentlich? Dann hat David ihm erklärt, das und das. David, stimmt das? Hat David ihm erklärt, das und das und das. Naja, gut. Die nächste Frage. Der Mann sagt, wenn jetzt wenn wir einen Kaufvertrag zusammenstellen werden, auf wem sollen wir das zusammenstellen? David sagt, auf mich. Der Mann, absolut. Und wer bezahlt das Auto? Ich. Der Mann, der war ganz außer sich. Er wusste schon nicht, was er tun soll. Endlich, schließlich hat er verstanden, dass ich damit nichts zu tun habe. Hat angefangen, mit David zu sprechen. Hat also das Auto gegeben, hat eine Probefahrt gemacht, mit David zurückgegangen, hin und her. So ist ein gesunder Mensch, wenn er einen besonderen Mensch sieht, der schaut dann immer auf den anderen. Ja, der denkt, naja. Ich denke, Geschwister, ihr werdet in eurem Leben das noch erfahren. Wenn die Kinder größer werden, irgendwann mal wird das noch kommen. Ich habe die Erfahrung schon mehrmals gemacht mit den Behinderten, mit den Rollstuhlfahrern. Aber so ist es. Wir wollen aber diesen Menschen auch keinen Vorwurf machen. Ich denke, dieser Mensch, dieser Verkäufer, dieser Autoverkäufer, der hat vielleicht das einzige Mal im Leben sowas gesehen und überhaupt solche Gemeinschaft gehabt. Vielleicht wird er nie mehr sowas haben. Aber das hat ihn geprägt. Ich denke, das hat eine Erziehung erlebt, dass auch behinderte Menschen, besondere Menschen, die haben was zu sagen. Und die haben ihre Wünsche, die haben ihre Vorstellungen auch im Leben. Das wollte ich uns mitgeben, dass es so im Leben passieren kann, ganz schnell. Gut, Geschwister, jetzt ist es so, dass wir Bruder Jakob Adrian die Möglichkeit geben, das Wort an uns weiterzubringen. Bitte schön.
Es ist der letzte Abschnitt unserer wunderbaren Gemeinschaft. Und ich selbst, meine Frau, war diesmal das erste Mal auf so einer wunderbaren Gemeinschaft. Und ich merke, die Jugend, die ganze Organisation und wir als Eltern, es ging uns hier richtig gut. Und wenn man sowas schon mal gemacht hat, die Organisation, die ganze Planung, dann weiß man, wie viel dahinter steckt und ganz besonders mit uns Eltern. Und sehr interessant, was ich gemerkt habe, ist, dass hier viel gebetet wurde. Und es hat mich sehr beeindruckt, dass selbst wir in dieser Freizeit merken, wir haben und brauchen den Herrn Jesus. Das Thema, was wir kurz anschneiden werden, ist, und das soll uns Motivation geben, weitermachen und wissen, dass der Herr Jesus alles kennt und alles weiß und alles im Griff hat. Jesus kennt die Umstände und kommt nicht zu spät, um zu helfen. Lass uns aufschlagen, Johannes Evangelium Kapitel 11. Eine etwas bekannte Geschichte, aber die uns so nahe kommen wird in dieser Zeit. Johannes Evangelium Kapitel 11. Ich werde es nur auszugsweise lesen, weil uns die Zeit nicht reicht. Es war aber einer krank, Lazarus von Bethanien, aus dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha. Nämlich der Maria, die den Herrn gesalbt und seine Füße mit ihren Haaren getrocknet hat. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu ihm und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Vers 11. Dies sprach er und danach sagte er zu ihnen, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, um ihn aufzuerwecken. Und die zwei letzten Verse, 45 und 46. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus getan hatte, glaubten an ihm. Etliche aber von ihnen gingen zu den Pharisäern und sagten ihnen, was Jesus getan hat. Maria und Martha und Lazarus, eine wunderbare Familie im Neuen Testament, was der Herr Jesus hier bezeichnet und beschreibt. Eine Familie, die es verstanden hat, es gibt andere Werte im Leben. Eine Familie, die es verstanden hat, Jesus zu lieben, ist das höchste Gut im Leben. Ein Fundament, der nicht wackelt, ein Fundament, der nicht reißt, ein Fundament, der felsenfest steht, wenn wir Jesus als unseren Herrn annehmen. Und Jesus, so ließen, sehen wir den ganzen Kontext und in der Bibel, es war ein Ort, wo Jesus gerne hineingegangen ist. Ein Ort, wo Jesus Platz hatte und für Jesus Platz gemacht worden ist. Ein Ort, wo der Herr Jesus verherrlicht wird. Kennen wir solche Orte, liebe Freunde, wo wir kommen, dahin zum Besuch und merken, hier ist der Heiland zu Hause. Hier wird der Herr Jesus an erster Stelle gestellt. Da hängen Bibelverse an der Wand. Die Sprache ist biblisch. Der Umgang mit der Ehefrau ist biblisch. Der Umgang mit den Kindern ist biblisch. Und es hat eine wunderbare Harmonie, klingt hier in solchem Haus. Liebe Versammelten, als wir mit einigen Brüdern 7 Jahre in Kallertal waren, Bibelschule besucht haben und diese Gastgeber, wo wir dann zu Hause waren, wir sind so gerne dahin gefahren, weil wir wussten, es waren Menschen, die den Herrn Jesus lieb hatten. Sie haben sich sehr viel Sorge gemacht, sehr viel bemüht, um uns gut zu bewirten. Und irgendwann gingen die 7 Jahre rum und dann hatte ich so etwas, wie oft werde ich jetzt noch kommen, diese Familie zu besuchen? Es bleiben wunderbare Erinnerungen, es sind wunderbare Gespräche, die als Erinnerung auch groß geschrieben werden. Aber in diesem Haus war Jesus zu finden. Genauso war das hier in diesem Haus. Maria und Martha mit seinem Bruder Lazarus. Und in diesem Haus hat sich etwas ereignet. Etwas, womit sie wahrscheinlich nicht gerechnet hatten. Der Bruder Lazarus ist krank geworden. Und stell euch vor, sie haben wahrscheinlich gebetet. Mit dem Bruder ging es nicht besser, sondern schlechter. Aber gar kein Problem, nicht wahr, liebe Geschwister? Was machen wir, wenn wir krank werden? Was machen wir, wenn unsere Kinder krank werden? Was haben wir gemacht, als unser Kind krank zur Welt gekommen ist oder erkrankt ist und nicht mehr gesund geworden ist? Was haben wir gemacht? Wir haben gebetet. Und wir haben geglaubt und gesagt, Herr Jesus, du siehst unsere Not. Du siehst unseren Zustand, du siehst die Lage, du weißt um alles Bescheid. Komm und helfe uns. Und wir haben geglaubt, der Herr Jesus wird kommen und uns helfen. Da lesen wir in der Bibel, siehe, den du lieb hast, ist krank geworden. Komm und heile ihn. Das war der Wunsch dieser Schwestern Maria und Martha. Komm und heile unseren Bruder. Du hast uns ja lieb und wir haben dich lieb. Komm und heile ihn. Und diese Schwestern sind davon ausgegangen, so gehe ich davon aus, dass der Jesus kommen wird, weil das hat er ja in der Vergangenheit sehr oft gemacht, Kranke gesund gemacht. Und dieser Bruder, unser Bruder Lazarus, wird gesund werden und wir werden den Herrn Jesus noch mehr lieben, noch mehr loben, noch mehr anbeten und unser Leben wird in der Sonnenschein des Lebens in Richtung Jesus davon gehen. In Johannes Kapitel 8 lesen wir, dass Jesus eine Ehebrecherin heilte oder gesund machte, obwohl er sie damals so direkt gar nicht kannte. Johannes Kapitel 9 heilt Jesus einen Blindgeborenen, den er wahrscheinlich auch nicht so kannte. Johannes Kapitel 10 lesen wir, dass der Herr Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Jesus sagt selbst von sich, ich bin der gute Hirte. Johannes Kapitel 10 lesen wir diese Geschichte. Lazarus mit seinen beiden Schwestern Maria und Martha. Und sie hat eine Einstellung zu warten, dass Jesus auf jeden Fall kommen wird. Liebe Versammelten, ich möchte kurz hier stehen bleiben. So mancher unter uns ist heute hier und war in dieser Lage, nicht wahr? Und ich bin so froh darüber, dass ich nicht einer bin, der etwas spricht, wovon er keine Ahnung hat. Wir haben das doch alle selbst durchlebt. Wir haben doch selbst erfahren. Wir sind Kinder Gottes und mussten erfahren, dass der Herr Jesus für uns einen Plan hat, den wir so nicht erwartet haben. Nun, was soll's? Als wir dies erfahren haben, dass unser Kind krank ist, hat man sich wahrscheinlich an die Gemeinde gewendet. Man hat dafür gebetet, Eltern haben gebetet, die Verwandtschaft hat gebetet. Und ich kann mich so gut erinnern, als wir unseren Luca dann in Intensivstation besucht haben und als es noch nicht festgestellt wurde oder bestätigt wurde, ist, dass er ein Downy ist, dann haben wir gesagt, kein Problem. Der Herr Jesus wird dann unserer Familie was Großartiges machen. Er steht zwar nicht fest und die Gemeinde wird beten und sie betet. Die Familie wird beten und sie betete. Die Freunde haben gebetet und wir waren uns ziemlich fest überzeugt. Es ist nicht der Fall. Nein, nicht mit uns. Mit uns wird der Herr Jesus nichts zu machen. Wir haben uns bemüht, den Herrn Jesus zu lieben. Wir waren bei dem Dienst mit meiner Frau. Wir haben versucht, viel zu geben. Und die Gemeinde, ja, da waren wir doch zu Hause. Und dann passierte genau das, was wir eigentlich nicht erhofft hatten, nicht wahr? Bestätigung, krank. Was ist dann? Die Tatsache ist, dass wir ein krankes Kind pflegen mussten. Damals war ich 24, meine Frau 23, dann haben wir gesagt, ganzes Leben lang ein Kind pflegen. Das ganze Leben lang war es eine Strafe. Jesus, wo bist du? Andere haben versucht, mit uns zu weinen. Es kam nicht an. Ich habe gefragt, was machen die eigentlich? Andere haben versucht zu motivieren. Es kam nicht an. Stimmt's? Ja. Andere haben versucht, das Beste draus zu machen. Ja, wir haben das gemerkt. Menschen versuchen zu trösten. Und uns ging es so wie Hiob. Da kamen die Freunde, um zu trösten, aber es kam nicht an. Die saßen dort und haben geschwiegen. Nicht wahr? So ging es uns. So geht es uns vielleicht heute. Viele, viele Fragen ohne Antwort. Wer wird sie beantworten? Wer wird mir helfen? Was wird passieren? Was ist meine Zukunft? Was ist deine Zukunft? Und wir wollten vom ganzen Herzen den Heiland dienen. Wir haben uns damals mit einer Frau uns ganz gegeben und haben gesagt, Herr Jesus, du kannst alles machen. Wir wollen dir dienen. Und dann passiert sowas. Viele Aufgaben zu Hause. Wir haben ein Haus gekauft damals. Viele Aufgaben in der Bibelschule. Viele Aufgaben in der Gemeinde. Viele Aufgaben und alles überrollt uns. Und dann krank. Und wisst ihr was? Das ist so wie ein Auto, das 200 km/h fährt und einfach mal die Handbremse gezogen wird. Und du bleibst stehen und du weißt nichts. Viele Fragen und Antwort. Wisst ihr, so ging es hier damals Maria und Martha. Der einzige Bruder, den sie hatten, ist krank geworden. Krank. Und Jesus? Jesus kommt nicht. Es verging ein Tag, es verging der zweite Tag. Herr, wo bist du? Du bist doch großartig, du bist allmächtig. Sag doch einfach, Lazarus soll gesund werden und er wird es sein. Und wisst ihr was? Sie haben auf einen Hirten gewartet, der nicht kommt. Enttäuschung, vielleicht Verbitterung, was wir gestern im Zeugnis gelesen haben. Jesus kommt nicht. Andere hilft er. Ungläubige Menschen hat er geholfen. Und manchmal schaut man auf die anderen Menschen und denkt, die haben gesunde Kinder. Und wir? Lazarus ging es nicht besser. Und stellen wir uns mal vor, er stirbt. An den Ort, wo Jesus zu Hause gewesen ist. An den Ort, wo Jesus groß gemacht wird. An den Ort, wo Jesus Platz gemacht wurde. Passiert so ein Schicksal. Wir lesen das später, dass es den Schwestern nicht gut ging. Martha ging es auf jeden Fall nicht gut. Lazarus ist gestorben und der Herr Jesus ist nicht gekommen. Gäste aus Jerusalem und Umgebung waren vor Ort, um mitzuleiden. Gewiss haben die versucht zu trösten. Aber es kommt nicht an. Wie es auch bei uns gewesen ist, es kommt nicht an. Vielleicht auch heute fragen wir uns so viele Fragen und es kommt nicht an. Liebe Zuhörer, hört zu, was hier Jesus gemacht hat. Wir alle kennen Stunden, wir alle kennen Minuten in Situationen, wo wir ganz alleine sind und fragen, Herr Jesus, hast du mich lieb? Woran kann ich das erkennen? Woran merke ich das? Woran? Zeige mir bitte, woran? Auch wir haben manchmal in der Anfangszeit diese Frage uns gestellt. Und der Luca konnte lange nicht selbst essen, er konnte lange nicht gehen. Und wir waren so unbeholfen, jung in der Ehe, Wünsche groß gewesen, Ziele weit gewesen und dann sowas. Später kommt der Herr Jesus und sagt, kommt, lass uns zu Lazarus gehen, der ist eingeschlafen. Er wird wieder auferstehen. Und die Jünger haben gesagt, natürlich, im Himmel wird er wieder auferstehen. Nein, Jesus sagt, wenn du glaubst, zu Maria und Martha, wenn du glaubst, wirst du es sehen. Und Martha sprach zu Jesus, ja, wärest du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Jesus, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder Lazarus, den einzigen, den ich habe, wäre nicht gestorben. Mit anderen Worten, du bist zu spät gekommen. Jesus, du bist zu spät gekommen, wir haben ihn bereits beerdigt. Du bist zu spät. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Ja, ich weiß, dass er am letzten Tag auferstehen wird, ich weiß. Jesus meint aber hier eine ganz andere Sprache. Und wir lernen manchmal und müssen uns selbst erwischen, dass manchmal der Herr mit uns durch die Predigten, durch den Umgang der Situation einer Sprache spricht, die wir nicht verstehen. Wir verstehen die Situation nicht. Und da lesen wir weiter, Vers 32, als Jesus die Juden und die beiden Schwestern weinen sah, seufzte er. Ihm tat es weh, ihm bewegt es. Und wenn wir genau lesen, gibt es einen Vers, ein ganzer Vers, wo wird hier gewidmet, wo Jesus, wo man so schreibt, dass Jesus weint. Jesus weint nicht oft und hat auch nicht oft geweint. Jesus weint über Jerusalem, die ganze Stadt, vor der Kreuzigung. Jesus weint bei Lazarus. Jesus weint nicht, wo man ihm die rostigen Römernägel durch die Hand gepeitscht hat. Jesus weint nicht, wo er am Kreuz gestorben ist und sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Da weint Jesus nicht, aber bei Lazarus hat er geweint. Jesus hat ein tiefes Mitleid mit diesen Menschen. Jesus wusste und sagte, Maria, Martha, ich weiß die Situation. Ich weiß, wie es euch geht. Ich kenne euch doch so gut. Aber wenn ihr glaubt, werdet ihr große Dinge sehen. Jesus spricht zu Martha, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Nicht nur hören, du wirst sie erleben. Du wirst sie sehen, du wirst sie erfahren. Jesus ging zum Grab. Und nach einem innerlichen Gebet zu seinem Vater im Himmel rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Lazarus, steh auf. Und wir lesen das in der Bibel, dass Lazarus von den Toten auferstanden ist. Liebe Versammelten, das, was der Herr Jesus hier getan hat, ist größer, als die Menschen damals gesehen und gehört haben. Die Menschen haben gesehen, dass Jesus Kranke gesund macht. Jesus sagt zu einem Menschen, nimm deine Liegematte, steh auf und geh hin. Und er nahm die Liegematte, stand auf und ging hinweg. Jesus rief, Zachäus, komm herunter. Und Zachäus stieg herunter und er bekehrte sich zum Herrn. Und Jesus sagte, in diesem Haus ist heute Heil widerfahren. Das haben die Menschen gesehen. Aber dass der Herr Jesus einen Toten auferstanden hat, das haben sie noch nicht gesehen. Und gerade bei dieser Familie, die den Herrn ganz besonders geliebt hat, hat Jesus das getan. Wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Es ist kein einfaches Sprichwort. Es ist kein sittlicher Satz. Es ist das Wort Jesu. Die Vorstellung von Maria und Martha war gewesen, Jesus würde kommen, Lazarus gesund machen und er wäre wieder gesund und alle wären glücklich. Aber Jesus hat mit dieser Familie, gerade mit diesem besonderen Kind, was ganz, ganz Besonderes vor. Er hatte tiefere Ziele, weitere Ziele mit dieser Familie, die sie nicht begreifen konnten. Und gerade in dieser Familie offenbarte sich der Herr in dieser großartigen Vielfalt und sagte, Maria, Martha, ich habe mit euch was ganz Besonderes vor. Glaubt an mich und glaubt an den ganzen Wort, was hier geschrieben worden ist. Liebe Freunde, liebe Versammelten, ich möchte uns heute motivieren und Mut machen. Jesus kommt nie zu spät. Er kennt deine Umstände, er kennt deine Ziele, er kennt auch die Ziele deines Kindes. Ein besonderes Kind. Vielleicht sitzt du heute hier und denkst, ja, andere hat er geholfen, mir aber nicht. Wir vergleichen andere Menschen, die haben Gebetserhörung durchlebt, sie können von der Größe Gottes erzählen, ich kann sie heute nicht. Wir beobachten andere Menschen, wo sie gemerkt haben, wo das Kind gesund geworden ist, durch eine Operation, durch Gebet, durch Umstände. Und das Kind geht in normale Schule, das Kind geht zur Kinderstunde, das Kind kommt zur Jungscherstunde und alles wird gut. Und bei mir nicht. Bei mir ist alles ganz anders. Warum ist es so? Bei Martha Maria war auch alles anders. Und Jesus kam als Seelsorger, als Tröster, als einen guten Hirten und sagte, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Liebe Freunde, liebe Versammelten, wir wollen heute beten. Beten, dass wir Glauben haben. Und dass Gott mit deinem Kind, mit unserem Kind, einen Plan hat, der 100% gut ist. Und ich betone es nochmal, 100% gut. Nicht 80%, nicht 95%, nicht 99%. Mit dir hat der Herr Jesus was Wunderbares vor. Wir lesen von ihm aus, Jünger, sie haben sich beklagt und wussten nicht, dass der Jesus ganz nah bei ihm ist. Sie gingen von Jerusalem nach Emmaus und beklagten sich von dem, was passiert ist. Und später haben sie erkannt, das war der Herr. Das war der Herr, der ganz nah ist. Der hat alles gehört, hat alles verstanden. Und das Herz brannte. Wir lesen von Maria Magdalena, als der Jesus gestorben ist. Und das ist für mich eine wunderbare Persönlichkeit. Eine großartige Persönlichkeit als Frau. Sie hat es nicht genug gefunden, vom Grab wegzugehen ohne den Heiland. Die Jünger sind weggegangen, Maria nicht. Und sie weinte und sagt, sie haben meinen Herrn weggenommen. Sie haben den weggenommen, der lag gestern hier tot, aber der ist nicht mehr da. Wo habt ihr ihn hingelegt? Ich will ihn gehen und holen. Maria konnte Jesus nicht holen. Sie war viel zu schwach dafür. Aber dieses herzliche Verlangen, Jesus zu haben, der nicht mehr da ist, brach ihr das Herz. Und dann sprach eine Stimme zu Maria und sagte, Maria, wem suchst du? Und sie meinte, es wäre der Gärtner gewesen und sagt, wo hast du ihn hingelegt? Ich will ihn holen gehen. Und dann sagt Jesus, Maria. Und Maria hat es verstanden. Sie hat es verstanden. Es ist der Herr. Es ist der Heiland, der ganz nah ist. Wir Versammelten, Jesus kennt die Umstände. 100%. Jesus kennt auch deine Umstände. 100%. Ich möchte euch Mut machen, möchte uns gegenseitig Mut machen. Jesus kennt die Umstände und er wird durchtragen helfen, 100%. Er wird durchtragen helfen in dunklen und in hellen Tagen und irgendwann sind wir bei dem Heiland. Wir sind im Himmel und wir werden Jesus anbeten, wir werden ihn preisen für die Wege, die er mit uns gegangen ist. Es sind göttliche Wege, es sind gesegnete Wege. Die Frage ist, glaubst du das? Wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Wenn du glaubst. Wir haben heute alle eine Aufgabe, mit nach Hause zu nehmen. Wir wollen uns gegenseitig motivieren. Wir wollen uns gegenseitig unterstützen. Wir wollen gegenseitig uns Mut zu sprechen. Und ich freue mich heute, dass ich so viele neue Familien kennengelernt habe, die in einer ähnlichen oder gleichen Lage ist. Und ich freue mich und ich bin dem Herrn Jesus so dankbar dafür, dass wir eines gemeinsam haben. Wir brauchen das Gebet gegenseitig. Wollen wir auch jetzt nach Möglichkeit geben, in kurzen Gebeten um Kraft bitten und uns neuen Glauben erbeten, dass wir sagen, Herr Jesus, du kommst nie zu spät und du bist der beste Hirte, den wir haben können. Wir wollen danken für die wunderbare Freizeit, danke an die Brüder, die das angeleitet haben, danken dafür, dass die Jugend so stark mitgeholfen hat. Es ist so großartig, dass wir uns als Geschwister so gut motivieren. Amen. Lass uns beten.
Ich freue mich, dass wir diese Gebetsgemeinschaft noch gehabt haben. Möge diese Freizeit wirklich ein bleibender Segen sein an uns allen. Ich schaute so nach diesen nächsten Termin, den wir vermeldet haben. Das ist gerade ein Termin in den Ferien hier bei uns in Nordrhein-Westfalen. Ich weiß nicht, wie es da im Süden ist, bestimmt nicht. Aber Geschwister, nehmt diesen Termin mit. Wir haben jetzt noch lange Zeit bis dahin. Ich denke, wenn man will, dann kann man auch die Zeit richtig einplanen, nicht wahr? Und das wäre wünschenswert, dass wir das auch tun. Und die andere Bitte an euch, Geschwister, gebt diese Information weiter an denen, die auch betroffen sind. Ich denke, das wäre auch eine Bereicherung, wenn noch andere Familien dazukommen, damit sie miteinander unserem Herrn loben und sich gegenseitig ermutigen auf den Weg Himmel an. Ich weiß, im Laufe der Jahre hören wir immer wieder, dass kommen Geschwister dazu und sagen, wir haben das noch nie gehört, dass sowas gibt. Noch nie gehört, dass so eine Gruppe sich trifft, wo wirklich Menschen mit Behinderungen da sind. Haben wir noch nie gehört, obwohl diese Gruppe schon über 24 Jahre existiert. Ja. Und so ist das, weil wir irgendwo wahrscheinlich oder uns schämen oder nicht wollen oder uns zurückziehen. Lasst uns offen darüber reden. Ich pflege manchmal zu sagen, man muss über etliche Sachen laut denken. Einfach laut denken, laut sprechen darüber. Ja. Und der Herr gibt dann seinen Segen. Gut, wir haben um 12 Uhr Mittag, aber eins wollen wir noch gleich gemeinsam machen. Es kam ein Wunsch, dass wir jetzt ein Foto machen, ein gemeinsames Foto. Aber wir als Eltern, wir sind nicht mehr gefragt. Wir wollen jetzt unsere besonderen Kinder, unsere besonderen Gäste separat ein Foto machen. Alle, die besondere Kinder haben, alle Kinder, die eine Behinderung haben, kommt bitte nach vorne und wir wollen ein gemeinsames Foto von euch allen machen. Ich denke, hier bei diesem schönen grünen Baum stellen wir uns hin. Wir sehen hier sehr viel. Und die Brüder machen dann ein Foto. Ja? Wir dann Fotoapparat mit haben. Bitte schön, kommt, Kinder. Alle Eltern, bringt eure Kinder nach vorne, stellt sie hin, damit wir ein Foto zusammen machen mit ihnen.